Machen Kultur, der Kulturmanagement-Podcast aus Ludwigsburg.
Im Audimax. Was macht eigentlich Wissenschaft aus? Der Fall Tobias Mayer. Während der Corona-Pandemie gelangte die Wissenschaft in das Zentrum medialer und alltäglicher Aufmerksamkeit. Sonst eher in akademischen Instituten und Fachzeitschriften verhandelt, interessierte sich plötzlich die allgemeine Öffentlichkeit für ihr Tun. Für die einen war sie der einzige Hoffnungsschimmer, galt ihnen gar als Offenbarung einer nicht weiter hinterfragten Wahrheit. Andere sahen in ihr einen Popanz, dessen Vertreter sich widersprachen, der sich auch immer wieder korrigieren musste und so den Anspruch auf Verlässlichkeit verlor. Vor diesem Hintergrund betrachtet Professor Dr. Thomas Knubben vom Institut für Kulturmanagement mit Tobias Mayer einen Spitzenforscher im Zeitalter der Aufklärung. Als Mathematiker, Kartograf und Astronom steuerte Mayer bedeutende Beiträge zur wissenschaftlichen Erkenntnis bei. Für Thomas Knubben ist er der Prototyp eines modernen Wissenschaftlers, an dessen Haltung, Denken und Vorgehen man beispielhaft nachvollziehen kann, was Wissenschaft eigentlich ausmacht. Thomas Knubben hat über Tobias Mayer, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 300. Mal jährt, ein Buch geschrieben. Sein Titel? Tobias Mayer oder die Vermessung der Erde, des Meeres und des Himmels. Das Buch ist im S. Hirzel Verlag in Stuttgart erschienen. Mein Name ist Christiane Detsch und ich begrüße Sie herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Folge der Podcast-Serie im Audimax des Instituts für Kulturmanagement in Ludwigsburg. Sie hören Professor Dr. Thomas Knubben.
Was macht eigentlich Wissenschaft aus? Der Fall Tobias Mayer. Es wäre zu weitläufig, im Einzelnen aufzuzählen, welche Bereicherungen diese Wissenschaften durch sein Genie erfahren haben. Man könnte nämlich die Lebensjahre des Mannes nach seinen Entdeckungen zählen. Als Tobias Mayer 1762 im Alter von 39 Jahren starb, suchte sein Mathematikkollege an der Universität Göttingen, der den Nachruf hielt, nach Worten, um Mayers immense Leistungen als Mathematiker, Kartograf und Astronom angemessen zu würdigen. In diesen Tagen begeht die Fachwelt den 300. Geburtstag dieses außergewöhnlichen Wissenschaftlers und es fällt noch immer schwer zu begreifen, wie es ihm gelang, vom Waisenkind zum weltweit anerkannten Prototyp eines modernen Wissenschaftlers aufzusteigen. Als Tobias Mayer am 17. Februar 1723 in Marbach am Neckar geboren wurde, waren die Aussichten auf ein erfolgreiches und erfülltes Leben denkbar gering. Kaum dass er 8 Jahre alt ist, stirbt der Vater, mit 14 auch die Mutter. Tobias Mayer wächst daher, die Familie ist zwischenzeitlich nach Esslingen umgezogen, im dortigen Waisenhaus auf. Damit ist immerhin für ausreichend Essen und ein Dach über dem Kopf gesorgt. Bald schon machen sich die besonderen Talente des Kindes bemerkbar. Beim Vater hatte er sich bereits im Zeichnen geübt, nun hält er Szenen aus dem Waisenhaus und seiner Umgebung in bemerkenswerten Skizzen fest. Mit 16 Jahren fertigt er aus eigenem Antrieb einen Grundriss Esslingens, der erste Stadtplan der Reichsstadt überhaupt. Der Magistrat ist darüber so begeistert, dass er einen Kupferstecher in Augsburg beauftragt, ihn zu vervielfältigen und gleich einmal 50 Exemplare abnimmt. Der Stadtplan ist Ausfluss von Mayers ausgeprägtem Sinn an Mathematik und Geometrie. In dem Esslinger Schuhmacher Gottlieb David Kandler findet er einen Gesinnungsgenossen. Die beiden freunden sich an. Mayer berichtet später: Mein Schuster und ich passten gut zusammen, denn er war ein Liebhaber der mathematischen Wissenschaften und hatte Geld, um Bücher zu kaufen, aber keine Zeit, sie zu lesen. Er musste Schuhe machen. Ich dagegen hatte Zeit zum Lesen, aber kein Geld, Bücher zu kaufen. Er kaufte also die Bücher, welche wir zu lesen wünschten, und ich machte ihn des Abends, wenn er sein Tagwerk vollendet hatte, auf das aufmerksam, was ich Merkwürdiges in den Büchern gefunden hatte. Für die Lektüre blieb Mayer selbst oft nur die Nachtstunden. Um zu vermeiden, dass er beim Einnicken über der Lektüre die Kerze umstieß und womöglich einen Brand auslöste, fertigte er eine Konstruktion, so dass die Kerze, wenn der Kopf sank, automatisch gelöscht wurde. Es ist der erste von vielen Fällen, in denen Mayer Instrumente entwickelt, die ihm helfen, ein strukturelles Problem methodisch zu lösen. Die Erkenntnisse, die er aus den autodidaktischen mathematischen Studien gewinnt, legt er mit 18 Jahren in seiner ersten Buchveröffentlichung in der Esslinger Buchhandlung Mäntler 1741 nieder. Ihr Titel? Neue und allgemeine Art, alle Aufgaben aus der Geometrie vermittelst der geometrischen Linien leicht aufzulösen. Mit seinem Stadtplan von Esslingen und seinem ersten Buch hatte Meyer die ersten ernsthaften Proben seines Könnens abgeliefert. In Esslingen selbst konnte er aber nicht länger bleiben. Die Stadt hatte ihm eine solide Ausbildung geboten und seine Talente, so gut sie es konnte, gefördert. Und er hatte geliefert. Er war eingedenk der wenig ertragreichen Bemühungen seines Vaters, aber auch früh zu der Erkenntnis gelangt, die nützlichsten Dinge werden gemeiniglich am schlechtesten belohnt, zumal in Reichsstädten. Meyer verließ Esslingen daher im Sommer 1743 und wandte sich nach Augsburg. Dort suchte er eine Anstellung, die ihm den Unterhalt sicherte. Sein Ziel aber war, sein erstes großes mathematisches Werk fertigzustellen und zum Druck zu befördern, was ihm tatsächlich gelang. Zu Beginn des Jahres 1745 erschien in der Kartographie- und Kupferstecherfirma Johann Andreas Pfeffel mit dem Mathematischen Atlas ein großformatiges, prachtvolles Werk mit insgesamt 68 ausladenden Tafeln. In diesem Atlas breitet Meyer seine ganzen bis dahin erworbenen mathematischen Kenntnisse aus. Es ist seine Methode der Verarbeitung und Aufbereitung von Wissen. Als Bericht zum Stand der Forschung ist es heute Standard jeder wissenschaftlichen Arbeit. Indem Meyer die Dinge systematisch ordnet und darlegt, versichert er sich der Verlässlichkeit seiner theoretischen Grundlagen und übt zugleich deren praktische Anwendung ein. Meyer gliedert sein Wissen über alle Teile der Mathematik in 12 Abteilungen, darunter Geometrie, Trigonometrie und Astronomie, sowie Geographie, Fortifikation, Optik und Mechanik. Es ist das ganze Panorama des Arbeitsgebietes, in dem er sich in den folgenden 17 Jahren tummeln und immer wieder neue, teilweise sensationelle Forschungsergebnisse liefern wird. Der mathematische Atlas hat einen enormen Erfolg. Was ihn so attraktiv macht, ist die Kombination von lehrbuchartigen Ausführungen zu den einzelnen Themenfeldern mit sorgsam ausgeführten Zeichnungen von geometrischen Körpern, Stadtansichten, Landschaftsdarstellungen, Sternenbildern und anderem mehr. Obwohl aufwendig hergestellt und keineswegs günstig, kommt es bald zu einer zweiten Auflage. Die Originalhandschrift findet Eingang in die Sammlung des württembergischen Artillerieoffiziers und späteren Generals Freiherr Ferdinand von Nicolai und wird 1786 vom württembergischen Herzog Karl Eugen für die königliche öffentliche Bibliothek erworben. Nicolai hatte Meyers Handschrift leider in seine Einzelteile zerlegt und nach eigener Systematik in seiner überbordenden Kollektion von 155 Klebebänden verteilt, sodass es fast 200 Jahre dauerte, bis sie in der württembergischen Landesbibliothek wieder entdeckt wurde. So breit gefächert Meyers Interessen sind, Ausgangs- wie Endpunkt seiner Arbeit bleiben die Kosmographie und Kartographie. Ging es der Kosmographie um die Erkundung und Beschreibung der Welt unter Einbezug ihres astronomischen Umfeldes, so der Kartographie darum, wie sich die Fülle der dabei gewonnenen Erkenntnisse in zweidimensionaler Form grafisch stimmig und angemessen darstellen ließen. Um diese Aufgabe befriedigend bewältigen zu können, waren allerdings ausgeprägte Kenntnisse in Mathematik und Geometrie, Geographie und Landeskunde, Geodäsie und Astronomie und letztlich auch in der Instrumentenkunde erforderlich, da alle Messungen nur so präzise sein konnten, wie es die Messinstrumente erlaubten. In Augsburg hatte Meyer Erfahrungen in der Verlagswelt gemacht, die ihm 1745 den Weg zu einer festen Anstellung in Nürnberg bahnten. Dort hatte die Gründung des Homännischen Verlages 1702 der Kartographie zu einer neuen Blüte verholfen. Durch die optische Qualität der Karten, ihre gestalterische Anlage mit reichlichem Zierschmuck und nicht zuletzt durch ihren attraktiven Preis gelang es dem Verlag, den niederländischen und französischen Produkten Paroli zu bieten. Karten hatten im 18. Jahrhundert unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen. Sie waren zunächst Ausdruck des Verlangens, sich ein Bild von der Welt zu machen. Als solches waren sie in den Häusern der Gebildeten, in den Amtsstuben der Verwaltung und in den höheren Schulen als Wandobjekte oder in Form von Atlanten weit verbreitet. Sie vermittelten eine Vorstellung von den geografischen Gegebenheiten und unterstrichen die jeweils aktuellen politischen Verhältnisse. Mit dem zunehmenden Ausbau der Staatsverwaltung und ihrem Bemühen, alle Aspekte des öffentlichen und privaten Lebens ihrer Steuerung und Kontrolle zu unterwerfen, bekamen Karten auch eine immer wichtigere administrative Funktion. Sie dienten Rechts- und Steuerverfahren, Industrie, Handel und Verkehr. Nun, Mitte des 18. Jahrhunderts, unter dem Namen Homänische Erben weitergeführt, verfolgte der Verlag einen markanten Expansionskurs, für den er tüchtige neue Mitarbeiter benötigte. Meyer war der richtige Mann dafür. Sein Verständnis für Mathematik, verbunden mit seinem Zeichentalent und einer grenzenlos erscheinenden Auffassungsgabe, boten die besten Voraussetzungen für die Bewältigung der anstehenden Aufgaben. Bei allem ökonomischen Erfolg hatte sich nämlich gezeigt, dass viele Karten recht ungenau und fehlerhaft waren. Wie unbefriedigend die Lage war, demonstrierte Meyer 1750 mit seiner sogenannten Mappa Critica. Um zu zeigen, dass die besten Karten der renommiertesten Kartografen den aktuellen Anforderungen nicht mehr genügten, nahm er eine Deutschlandkarte des französischen Kartografen Guillaume de Lille von 1701 und verglich sie mit einer entsprechenden Darstellung von Johann Baptist Hohmann aus dem Jahr 1705. Seine Versuchsanordnung bestand zunächst darin, die beiden Karten übereinander zu legen und den mutmaßlichen Umriss des Reiches miteinander zu vergleichen. Allein schon diese Maßnahme ließ Abweichungen von bis zu einem Längengrad oder 70 Kilometer erkennen. Dasselbe unternahm er hinsichtlich der Lage von 26 Orten innerhalb der Karte. Auch hier machten sich markante Abweichungen von bis zu 116 Kilometer bemerkbar. Wenn sich die beiden Karten und ihre Details so sehr unterschieden, war klar, dass eine oder auch beide größtenteils falsch lagen oder zumindest recht unpräzise waren. Welches aber waren die stimmigen Koordinaten? Um diese herauszufinden, versammelte Meyer alle verfügbaren astronomischen Messungen von 33 ausgewählten Orten, bildete ein Kartennetz und fertigte eine verbesserte Karte, sodass in seiner Mappa Critica am Ende drei Karten übereinander vorlagen. Eine gelb markierte für die Version von de Lille, eine rote für die alte Hohmannsche Karte und eine grüne für Meyers korrigierte Fassung. Mit der Mappa Critica, die keinen unmittelbaren Gebrauchswert hatte, da sie jeden Nutzer nur verwirren konnte, hielt er in seinem rastlosen Tun einmal inne und brachte grundsätzliche Fragen der Kartografie auf den Punkt. Anders gesagt, er formulierte eine Fundamentalkritik. Dass er für dieses Unterfangen den Begriff der Kritik benutzte, die Karte als Mappa Critica bezeichnete, ist bereits bemerkenswert. Denn so gängig und unausweichlich der Begriff in der Moderne geworden ist, so wenig gebräuchlich und selbstverständlich war er noch zu Meyers Zeit. Im Deutschen erscheint der Ausdruck Kritik erstmals im ausgehenden 17. Jahrhundert als Übernahme aus dem Französischen. Dort hatte der protestantische Glaubensflüchtling Pierre Bayle mit seinem 1695 bis 97 veröffentlichten Dictionnaire historique critique dem Begriff gerade eine neue Dimension verliehen. Indem er Kritik als diejenige Tätigkeit definierte, die Vernunft und Offenbarung scheide, vollzog er den entscheidenden Schritt in Richtung eines praxisorientierten und empirisch überprüfbaren Kritikbegriffs, der sich auf alle Untersuchungsgegenstände anwenden ließ. Die Kritik wurde ganz allgemein die Kunst, durch vernünftiges Denken richtige Erkenntnisse und Ergebnisse zu erzielen, wie Reinhard Koselleck das formulierte. Kritik und Vernunft werden von da an fast synonym gebraucht. Die Kritik wird zu einer Energie, welche die permanente Ausweitung und Überprüfung von Wissen und Erkenntnis in allen Feldern vorantreibt und damit den Prozess der modernen Wissenschaft charakterisiert. Bales Diktionär erlebte über zahlreiche Auflagen eine große Verbreitung. Die erste deutsche Übersetzung erschien ab 1741 in Leipzig, lag also noch nicht lange zurück, als sich Meyer mit seiner Mappa Critica beschäftigte. Wirklich korrekt wiedergegeben werden konnte die geografische Lage der Orte, so die Erkenntnis der Mappa Critica, wenn sie auf astronomischen Vermessungen beruhte. Solange zumindest, wie keine umfassenden Aufnahmen im Gelände vorgenommen wurden. Wenn Meyer die Kartografie tatsächlich perfektionieren wollte, kam er folglich nicht umhin, sich mehr und mehr der Astronomie zuzuwenden. Damit wechselte er vom praktischen Kartografen zum Grundlagenforscher. Meyer stand für seine eigenen Beobachtungen im Verlagshaus ein Teleskop und ein Fernrohrquadrant zur Verfügung. Nach Meyers Auffassung und in seinem Streben nach perfekten Messungen wiesen die verfügbaren Geräte jedoch ein Defizit auf. Ihnen fehlte im Fernrohr eine Messskala, die es erlaubte, Bewegungen im Augenblick der Wahrnehmung genau zu registrieren. Daher entwickelte er kurzerhand die Idee eines Mikrometers. Der Bericht von der Erfindung des Mikrometers ist Meyers erster Beitrag in dem Buch Kosmographische Nachrichten und Sammlungen auf das Jahr 1748, das in Nürnberg erschien. Meyer steuert zu diesem zweibändigen Werk 5 Aufsätze bei. Sie machten ihn überregional bekannt. Im Zentrum seiner Arbeiten steht der Mond. Er beobachtet und vermisst ihn viele Nächte lang. Dahinter steckt das gängige Verfahren der Bestimmung des Längengrades. Dabei spielen insbesondere Mondfinsternisse, genauer der Eintritt des Mondes in den Schatten der Erde, eine besondere Rolle. Dieser Augenblick kann, sofern die Nacht genügend klar ist, von allen Beobachtern an auseinanderliegenden Orten zum gleichen Zeitpunkt gesehen werden. Vergleicht man dann die genauen Ortszeiten, an denen der Eintritt geschah, können aus den Differenzen die Entfernung zwischen den Orten und mit einer Reihe weiterer Messungen auch die exakten Längengrade bestimmt werden. Meyer hatte seine ersten astronomischen Forschungen gerade abgeschlossen und publiziert, als ihn im Herbst 1750 der Ruf auf eine Professur für Ökonomie an der noch jungen, aber aufstrebenden Universität in Göttingen erreichte. Dabei hatte er niemals Ökonomie oder irgendein anderes Fach an einer Universität studiert und war auch erst 27 Jahre alt. Das war aber einerlei. Die Universität war dabei, eine Sternwarte zu errichten und wollte ihn unbedingt als einen ihrer Direktoren gewinnen. Außerdem herrschte Lehrfreiheit und Fächergrenzen wurden nicht sehr ernst genommen. Da aber jüngst eine Professur für Ökonomie frei geworden war, wurde diese für seine Bestellung genutzt. Und als bald darauf die Königliche Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen als Zentrum der Forschung gegründet wurde, berief man ihn auch hier sogleich auf einen der raren Posten als ordentliches Mitglied. Meyer wurde den Anforderungen der Universität mehr als gerecht. In den gut 10 Jahren seiner Lehrtätigkeit in Göttingen brachte es Meyer auf mehr als ein Dutzend Vorträge in dieser Sozietät, in denen er stets Neues und Grundlegendes zu präsentieren wusste. Im Mittelpunkt standen dabei seine Arbeiten zur Mondtheorie, die mit falschen, aber verbreiteten Vorstellungen aufräumten und ein neues Bild des Erztrabanten zeichnete. Auslöser davon war eine erste verlässliche Mondkarte, die von Georg Christoph Lichtenberg 1775 aus dem Nachlass publiziert wurde. Sein größter Erfolg aber sollte die Lösung eines der gravierendsten wissenschaftlichen Probleme der frühen Neuzeit werden, die Bestimmung des Längengrades auf See. Schon immer hatten die Kapitäne auf hoher See Probleme mit der Navigation. Die immer gleiche, endlose Weite des Meeres, der Wechsel der Strömungen und Winde, der verdeckte Himmel und wiederkehrende Stürme machten es beinahe unmöglich, die Position des eigenen Schiffes hinreichend genau zu bestimmen. Für geübte Steuerleute war es ein leichtes, den Breitengrad festzustellen, auf dem sich ihr Schiff gerade befand. Dazu bedurfte es bei Tag nur der Kenntnis von Datum, Tageszeit und Sonnenstand und bei Nacht der Ermittlung der Höhe einzelner Sterne über dem Horizont. Schwieriger war es mit dem Längengrad. Hier lag die Lösung in der Messung der Distanz zwischen dem Mond und einzelnen Sternen. Das Problem dabei war, dass der Mond keineswegs eine gleichmäßige Bahn zog, seine Position also schwer vorauszusagen war. Generationen von Astronomen hatten sich daran gemüht und waren allesamt gescheitert. Meyer aber schaffte es. Aufgrund seiner Grundlagenforschungen und unzähliger Messungen, die ihn im Jahr 1756 durchschnittlich 3 Nächte pro Woche in der Sternwarte verbringen ließ, konnte er den Stand des Mondes zu jedem beliebigen Zeitpunkt bestimmen. Die Mondtabellen, die er dazu veröffentlichte, wurden so zur Basis der verlässlichen Navigation über rund ein Jahrhundert hinweg. James Cook war einer der ersten, der das Verfahren bei seiner ersten Südseereise von 1768 bis 1771 nutzte. Tobias Meyer konnte seinen Triumph nicht mehr selbst erleben. Er starb mit 39 Jahren an einer Typhusinfektion, die er sich während des Siebenjährigen Krieges von einem französischen Besatzungsoffizier, der in seinem Haus in Göttingen einquartiert war, zugezogen hatte. Leonhard Euler aber, der große Schweizer Mathematiker, mit dem Meyer eine ausgedehnte wissenschaftliche Korrespondenz führte, erkannte in den Mondtafeln das größte Meisterwerk der theoretischen Astronomie. Wenn Meyer in seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen nach und nach fortgeschrieben und überholt wurde, dann ist das, wie Max Weber zu Recht betonte, das Schicksal, ja der Sinn der Arbeit der Wissenschaft. Und doch können wissenschaftliche Arbeiten auf Dauer wichtig bleiben, aufgrund ihrer künstlerischen Qualität oder als Mittel der Schulung zur Arbeit. Beides gilt für Meyers Werk, dessen mathematischer Atlas wie auch seine Mondzeichnungen bestechen auch mehr als 250 Jahre nach ihrer Entstehung durch ihre ästhetische Qualität. Und sein wissenschaftliches Ethos bleibt Verpflichtung für alle, die ihm als Wissenschaftler folgen. Denn, so Meyer, die Wahrheit lässt sich verhehlen, aber nicht austilgen. Die Zeit entdeckt sie endlich und sie selbst erscheint wieder mit desto größerem Glanze.
Übrigens, das Leben und Wirken von Tobias Meyer ist derzeit auch in Marbach am Neckar mehr als sonst präsent. Anlässlich des 300. Geburtstages feiert die Stadt Marbach mit einem bunten Strauß an Veranstaltungen ihren ersten berühmten Sohn. Zu den Highlights dieses Programms gehören unter anderem eine Sonderausstellung mit Briefen der Familie Meyer im Tobias-Meyer-Museum und die Theateraufführung Vermessen – Annäherung an Tobias Meyer des Theaters unter der Dausegg, die im Sommer, genauer im Juli, stattfinden wird. Es lohnt sich also in diesem Jahr, mit der S-Bahn, dem Rad oder zu Fuß nach Marbach zu fahren und ausnahmsweise mal nicht nur wegen Schiller. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, weiterhin viel Freude mit Tobias Meyer, mit der Lektüre, mit den Veranstaltungen und diesem Podcast und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Kulturmanagement aktuell.